Herzlich willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und zu Gast ist diesmal Petra Wolfinger. Petra ist Ayurveda-Praktizierende seit über 25 Jahren, Lehrende an der Europäischen Akademie für Ayurveda mit Schwerpunkt Frauengesundheit und Massage. Sie ist Rasayana-Kurleiterin im Rosenberg Ayurveda-Kurzentrum, Yoga-Lehrerin und Co-Autorin des Buches Ayurveda in den Wechseljahren. Petra ist bereits zum zweiten Mal bei mir im Podcast. In Folge 31 haben wir über das Thema Sexualität in der Menopause gesprochen. Heute geht es um ein Thema, das ich für eins der tiefsten im Ayurveda halte, die Prakriti, unsere Urnatur. Die Konstitution, mit der wir auf die Welt kommen. Das, was uns ausmacht mit unseren Qualitäten, unseren Tendenzen und auch unseren Herausforderungen. Denn Prakriti, das ist kein Wunschkonzert und wir können uns nicht einfach die schönen Teile rauspicken. Aber wenn wir wirklich verstehen, wer wir sind, dann wird so vieles leichter. Im Körper, im Geist, im Alltag und im Business. Und bevor wir mit der Folge starten, noch eine Bitte an dich. Wenn du neu hier bist, dann folge dem Podcast, damit du keine neuen Episoden verpasst. Und hinterlass uns gerne deine Bewertung, dann hilfst du auch anderen, diese Inhalte zu finden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und danke dir, dass du jetzt und heute hier bist. Herzlich willkommen zurück, Petra. Du bist zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder sprechen.
Ja, danke für die nochmalige Einladung. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, als du mich wieder kontaktiert hast.
Ja, beim ersten Mal möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, da haben wir gesprochen über Sexualität in der Menopause. Also wenn das interessiert, gerne im Podcast nochmal nachhören. Und heute haben wir als Arbeitstitel gewählt, Prakriti ist kein Wunschkonzert. Also unsere Urnatur, unsere Qualitäten, aber auch Herausforderungen, mit denen wir auf die Welt kommen, unser Sein, so wie es gedacht ist. Bitte erklär uns mal, wenn wir in das Thema einsteigen, Prakriti, was ist es überhaupt und warum ist es überhaupt sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen?
Ja, mir begegnet das natürlich immer wieder und deswegen war es mir auch also so ein Anliegen, dass wir mal darüber sprechen, weil das so lange, wie ich mich mit dem Ayurveda beschäftige, und das sind doch über 25 Jahre, es immer wieder hochkommt, dass gerade in Tagen wie diesen oder in Zeiten wie diesen, wo es ChatGPT und anderes gibt, dass die Leute dann auch kommen und sagen, also nein, also das und das bin ich nicht, da musst du dich irren, ja so, ja, ich bin doch das und das. Und dann denke ich immer, boah, echt jetzt? Es ist eben nicht so einfach. Die Prakriti ist deine Grundkonstitution. Und diese Grundkonstitution, die wird gelegt durch den Zustand der Gebärmutter, der Mutter, die Schwangerschaft der Mutter. Was hat sie gegessen? In welchem Umfeld hat sie gelebt? War das Kind ein Wunschkind? Auch was der Vater gemacht hat. Also all diese Dinge und auch in welchem familiären Umfeld, so soziales Leben, jemand schwanger gewesen ist, eine Frau schwanger gewesen ist. Also das spielt eine Rolle. Und dann die ersten 5 Jahre sind auch noch entscheidend, ja, so wenn die Gunas sich ausprägen, Sattva, Rajas und Tamas, und dann einfach zu kommen und zu sagen, man hat so einen Online-Fragebogen gemacht und der hat ausgespuckt, ich bin so und so viel Prozent und dann noch Prozente, ja, so bin ich jetzt Pitta und dann bin ich das Vata und dann habe ich noch ein bisschen Kapha, ich habe fast keinen Kapha, ja, so, wo ich dann denke, ja, gut, ne, dann habe ich 7 Seiten, ich selber habe einen 7-seitigen Fragebogen entwickelt, schon vor vielen, vielen Jahren, habe immer wieder Fragen dazugenommen, die sich eben auch entwickelt haben mit meinen Kundinnen und Kunden. Und dann stehe ich da und denke mir so, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Und der Ayurveda sagt ja so sinngemäß, jeder Mensch ist ein Individuum und so wie du bist, bist du richtig, ja? Und so wie du bist, bist du ein Geschenk an die Menschheit, so ungefähr, ja, so. Also, da musst du nichts optimieren. Und das wird dann schwierig in Tagen wie diesen, wo in denen wir versuchen, uns permanent zu optimieren. Und wenn wir das tun, dann kommen wir in ein Ungleichgewicht unter Umständen. Also wenn ich natürlich meine Konstitution gut lebe, sagt der Ayurveda, also ich spreche immer nur ayurvedisch, dann dann, wenn ich meine Grundkonstitution lebe und erlebe und mir dessen auch bewusst bin, also es setzt ein Bewusstsein voraus, dann habe ich gute Chancen, dass ich zum Beispiel nicht an Hypertonie und Diabetes oder so erkranke. Ja, also das weiß man inzwischen schon. Dazu gibt es auch Untersuchungen, ich will nicht sagen Studien, weil das im Ayurveda ja immer angepasst wird. Das kann man nicht vergleichen mit einer Randomized Study. Und das wurde aber schon alles untersucht. So, umso näher ich an meiner Grundkonstitution bin und auch ein Vertrauen darauf entwickle, umso besser und gesünder kann ich leben.
Mhm. Was gehört denn alles zur Grundkonstitution dazu? Du hast jetzt gerade über Körperliches gesprochen.
Ja, also die Grundkonstitution, wenn wir uns das anschauen, das eine sind immer diese körperlichen Aspekte, die du schon sagtest, also die kann ich auch nicht so gut verändern. Also ich bin eben eins so und so viel groß. Da kann ich mich nicht kleiner oder größer machen. Geht nicht, ja. Ich habe dieses Gelenk oder ich habe diese Hände. Ich meine, guck dir meine Hände an, ja. Da siehst du schon, ziemliche Kafferhände. Ich hätte immer so gerne Mädchenhände gehabt, so mit Lackieren und so, ist nie was geworden. aber wenn du mich sonst so wahrnimmst, auch du jetzt, wenn wir sprechen, dann nimmst du wahrscheinlich primär mein Pitta wahr. Und die Kaffeeanteile sind im Moment gar nicht mal so sichtbar, ja, so als wenn wir jetzt mal so drauf schauen. Und das kann man am besten einschätzen, wenn man jemanden gegenüber sitzt und sich das ganz genau ansieht, ja, so. Also das sind die körperlichen Aspekte. Dann kommen die veränderlichen Aspekte dazu. Dazu gehört die Physiologie, also Verdauung, Schlaf, Hunger, Durst, all diese Dinge. Das ist sehr veränderbar. Und dann gibt es noch die psychomentalen Anlagen. Ja, damit meine ich noch nicht mal die Gunas, sondern nur, wir wissen, dass jemand, der viel Vata im System hat, unter Umständen etwas, ja, wie soll ich sagen, sich mehr sorgt zum Beispiel oder Unsicherheiten hat, als jemand, der viel Pitta hat, wo das Feuer einfach so brennt und so durchbrennt. Ja, so. Also das sind so die Anlagen. Die psychischen Anlagen, die Manas-Ebene, die ist, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen gesetzt, aber die ist natürlich auch veränderbar. Und da zu erkennen, was ist es denn jetzt? Zum Beispiel, wenn mir jemand gegenüber sitzt und sagt, ich bin schon immer so ein bisschen zu dick gewesen. Ja, so, also mein Leben lang habe ich immer irgendwie, ne, so. Dann gucke ich mir genau an, ist das jetzt etwas, das wirklich der Grundkonstitution angehört, nämlich, dass auch die Gelenke ein bisschen breiter sind, dass es insgesamt einfach ein bisschen stabiler ist? Oder ist es etwas, das vielleicht in der Kindheit schon verändert wurde, weil das Kind vielleicht eben immer sehr anstrengend war, ich sag's mal so, und immer rumgerannt ist, immer ums Sofa herumgerannt ist, und dann hat man dem Kind immer was zu essen gegeben, damit das Kind ruhig ist, sitzen bleibt, und dann ist das Kind automatisch dicker geworden und hat sich das einfach auch angewöhnt, ja, und dann ist es nicht mehr in seiner Grundkonstitution, und da gibt es schon durchaus auch so Aha-Effekte, wo die Leute dann sagen, ah, jetzt wo du sagst, meine Mutter hat immer gesagt, ich war immer so anstrengend, ich war immer irgendwie im Gange und bin immer rumgelaufen, habe viel geredet und so. Ja, und dann kann es sein, dass schon aufgrund der familiären Verhältnisse und ja aller Sachen, die da so mit reinspielen, das Kind schon nicht mehr in seiner Grundkonstitution lebt, gelebt hat.
Das heißt, du machst mit deinen Klienten eine Prakriti-Bestimmung auch über den Fragebogen, aber natürlich auch über das sich gegenüber sein und da beobachten. Ist es ein längerer Prozess? Kann man das schon bei der ersten Sitzung feststellen oder auch über einen Puls? Oder wie erkennst du das?
Ja, also ich habe ja 2001 angefangen mit der Ayurveda-Ausbildung oder 2002. Und bin ja noch eine Schülerin auch vom Hans Riener, ja, und damals hat er uns auch noch gelehrt, Puls, Diagnose, das dürfen wir ja als Nichtärzte gar nicht sagen und nicht machen, ja, so. Und Hans hat auch immer gesagt, ihr müsst üben, 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 ja, so. Und da war man auch noch sehr folgsam, da hat man das auch alles noch brav gemacht. Das heißt, wie ich meine Massagepraxis eröffnet habe ich egal wer da kam, ich habe immer eine Grundkonstitution erstellt, einfach zum Üben. Ja, also ich habe ordnerweise, und dann haben auch manche Leute gesagt, wie, ich will doch nur eine Massage, ja, irgendwie so. Und ich habe gedacht, nee, ich muss das jetzt nutzen, weil ich krieg nie wieder so viel Klientel irgendwie dazu, ne? Und das hat auch was mit Kundenbindung dann zu tun. Das hat natürlich, es ist aufwendig. Es waren wirklich Jahre des Lernens, immer den Puls, immer die Zunge immer angeschaut und habe darüber am allermeisten gelernt. Ja, also wenn ich heute den Puls nehme, dann ist es ja auch nicht so, wie es in den Schriften eigentlich steht, dass der Puls morgens im Bett noch genommen wird, sondern die Leute kommen ja zu uns und haben dann schon gegessen und getrunken, dass da das Vata nach oben geht, weil der Verdauungsstoffwechsel angesprungen ist oder so. Das ist ja alles ein bisschen verfälscht. Ja, also das ist ja schwierig. Ich habe auch schon Lehrmeister in Indien gehabt, die bei mir die Konstitution bestimmt haben, weil ich das nicht, da rennst du ja auch von dahin und dahin willst du das alles wissen und so, ja. Yeah. Da bist du dann auch alles schon gewesen. Mhm. Und dann sitze ich da und dann sitzt der mir so gegenüber, der Inder, und macht immer so und schließt die Augen und dann hat der nicht mal den Puls genommen und fängt schon an, mir Fragen zu stellen. Und ich denke, ups. Also es gibt ja auch noch die andere Ebene, ne? Und da dürfen wir eines nicht vergessen, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, nämlich es ist auch immer entscheidend, wer auf dich schaut. Weil ich bringe ja meine eigene Konstitution noch mit, ich als die Therapeutin, Arzt oder wie auch immer, ne? So, also da gibt es jemanden, der hat vielleicht mehr Pitta als ich, der schaut noch mal ganz genau, indem mein Vata schon manchmal so hoch ist, dass ich eben auch eher in diesem subtileren Bereich bin und die Dinge anders wahrnehmen, auf einer anderen Ebene wahrnehme, inzwischen, also damals ja auch nicht. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass wenn dann ich in Indien aufschlage, dann sagt der Arzt, oh, das Vata, und dann kommen die zurück und sagen, ja, der indische Arzt hat immer gesagt, das Vata, und dann habe ich gesagt, ja, wenn wir in Indien aufschlagen, haben wir alle Vata hoch, ja, so. Nee, der hat gesagt, das ist meine Konstitution, ja, dann kannst du dir überlegen, ist das jetzt das Vikriti oder das Prakriti gewesen? Also, es ist eben alles nicht ganz so einfach, wie wir es gerne mal hätten. Also es wäre total schön, wenn es so leicht ginge, dass man wirklich sagt, ah ja, ich nehme den Puls und dann weiß ich genau, was du bist und so. Und normal müssen wir eigentlich zurückgehen. Wir müssen sehen, eben auch, ne, Eltern, wir gehen wieder zurück, ne? Immer zurück und dann die Aufzucht und dann Fragen stellen bis in die Kindheit hinein. Ja, dann kann ich ungefähr, und selbst dann habe ich nicht gleich den Anspruch, dass es jetzt zu 100% passt. Und ich sage auch nicht, es sind 35,7% irgendwas, sondern ich kann dir sagen, tendenziell ist die Dominanz da oder da.
Mhm. Es ist ja auch keine einfache Aufgabe, die man sich da stellt, nämlich den Zustand zum Zeitpunkt der Geburt zu analysieren. Also das liegt ja Jahrzehnte zurück und da, glaube ich, kann man nicht den Anspruch haben, dass das in Prozenten genau ist, sondern da geht es um Tendenzen, wie du sagst.
Ja, sehe ich auch so.
Du hast jetzt gerade gesagt, wenn wir in Indien ausschlagen, dann ist wahrscheinlich das Vata sowieso erhöht, hast du gerade aufgrund alleine der Reise, die da vorher stattgefunden hat. Ja. Und du hast angesprochen Prakriti und Vikriti. Kannst du das erklären? Wo ist da der Unterschied?
Ja, also die Prakriti ist unveränderbar. Also das ist eben unsere Urnatur, von der du auch gerne sprichst, ne? Von dieser Uressenz. Das ist auch das, was uns ausmacht, das, was dich ausmacht, das, was mich ausmacht, das, was unsere Individualität hergibt. Und dann gibt es das Vikriti, und Vikriti ist das, was das Leben aus uns macht. Und die Vikriti ist bei uns Frauen zum Beispiel auch noch deutlich beeinflusst durch den Zyklus. Zum Beispiel. Ja. Vikriti kann auch beeinflusst sein durch die Uhrzeit jetzt. Also wir haben jetzt, wo wir uns getroffen haben um diese Uhrzeit, 11 Uhr, da haben wir mehr Pitta im Entstehen, was für so ein Gespräch gut ist. Gerade wenn man, wie ich, schon in so einem Vata-Zeitalter ist, da tut mir das gut, dann ist eine Struktur da. Du bist da wirklich gut strukturiert, das liebe ich. Ja, dann kann ich mich so ein bisschen gehen lassen. Nachmittags wird es eben anstrengend. Ja, also all diese Dinge beeinflussen unser Vikriti, also unseren Ist-Zustand.
Wie erkennt man, wo der Zustand herkommt? Also was ist mein Urzustand und wo bin ich vielleicht gerade in einem Ungleichgewicht?
Das ist eine gute Frage. Ist gar nicht so einfach. Gehen wir wieder zurück zur Grundkonstitution. Wenn ich meine Grundkonstitution kenne, sagen wir mal, ich bin eine junge Frau wie du, ja, so mitten noch auch in der Lebensphase. So in der Lebensphase auch, weißt du, wo das Pitta ja noch ordentlich steigt. Das ist, wird ja auch noch überlagert. Also das dürfen wir ja nicht vergessen. Also wenn du eben so in diesem, in dieser Macherzeit auch oder Macherinnenzeit bist, ja, wo du noch was bewegen möchtest und du machst noch mal ein Business auf und. Dann ist dein Pitta einfach sehr dominant. Ne? So. Und dann kann es sein, dass du feststellst, dass zum Beispiel auch Stress durchaus auch positiv empfunden wird. Ja? Das ist dieser Eustress, der einen so, ne, also du denkst, ja, jetzt performe ich ja noch mal eine Stunde oder anderthalb, ne? Das ist richtig gut und so. Und so ein bisschen Druck ist auch schön. Irgendwie spürst dich noch und weiß nicht was, ne, so. Und solange das irgendwie so noch in einem guten Maß ist, ist gut. Aber wenn du zum Beispiel spürst, du kannst abends schlecht abschalten, du kannst schlecht einschlafen, dann ist selbst dein Pitta-Urzustand expandiert. Ja, dann stimmt es nicht mehr. Also es gibt so ein paar Parameter, die sich meistens in der Physiologie festsetzen, nämlich Ausscheidungen und Schlaf. Ja. Und wo du dann merkst vielleicht auch, dass du häufig Durchfälle hast zum Beispiel oder eben, ja, Schlaf habe ich schon genannt, oder aber auch auf der psychomentalen Ebene nicht gerade sehr belastbar bist und irgendwie auch mal explodierst. So, weißt du, dann weißt du, ah, das ist jetzt ein bisschen außer Rand und Band. Also alles das, was uns zusätzliche Energie kostet. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Alles, was uns zu viel Energie kostet, um dass wir gut performen können, Spaß am Performen haben und Spaß auch an der Arbeit haben und so. Alles das, was ein zu viel ist, sind Ungleichgewicht.
Also immer, wenn die Dosha-Qualität dann ins Negative kippt, das, was man dann kennt unter zu viel von dem oder dem Dosha, dann auf der Hut sein, dann ist wahrscheinlich ein Ungleichgewicht da.
Das Problem ist halt, dass keine Lampe angeht, die dann sagt, bang, 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 hier ist was im Ungleichgewicht, sondern gerade wenn du viel Pitta hast oder in dieser Lebensphase bist, ja, also sprich zwischen, sagen wir mal, zwischen 30 und 50 mit dem Höhepunkt um die 40 plus minus irgendwas, da merken wir es manchmal gar nicht. Da ist das, da sind wir so in diesem Laufrad drinnen und wir haben so viel zu verstoffwechseln, weil das ist ja die Eigenschaft auch von Pitta. Pitta ist das Feuer, das uns antreibt. Das ist das Feuer, für das wir brennen. Und das ist die Urkraft von Pitta. Pitta will verbrennen. Also wenn wir dann manchmal sagen, ja, wie kriege ich denn mein Pitta? Und dann trinke ich ein bisschen Kokosmilch und mache noch ein bisschen, weiß ich, Rosenwasser. Dann muss ich sagen, oh, das ist von den Maßnahmen wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, wenn das so leicht wäre. Ne, so da irgendwie sich vielleicht auch von außen helfen zu lassen. Also ich finde das gut, wenn wir Hilfe zur Selbsthilfe haben, aber ich finde es auch gut, wenn man einmal zu einer Ayurveda-Therapeutin des Vertrauens geht oder einen Ayurveda-Arzt, der einen ein bisschen so dafür sensibilisiert. Ja, so. Also wenn du merkst, dass, ja, deine Geduld irgendwie nicht gut ist, deine Kopfhaut trocken ist, du ständig dabei bist, den Kopfhaut zu kratzen oder wenn die Haut überhaupt, ne, wenn sie zeigt sich so ein bisschen Hautdinge, dann ist das, hat das mit einem hohen Pitta zu tun. Wenn du merkst, du schläfst nicht gut durch, du musst auch nachts auf die Toilette, du hast vielleicht Krämpfe während der Menstruation, du hast Ängste und Sorgen, ja, dann ist vielleicht dein Vata zu hoch. Wenn du merkst, du kommst sehr schwer aus dem Bett, dann muss es nicht gleich Ama sein. Dann kann es sein, dass dein Kapha, das sich nämlich auf diese leichten Elemente als ein Ausgleich versteht, ja, dass dein Kapha hochgegangen ist und gesagt hat, bleib mal liegen, Baby, weil das ist hier gerade ein bisschen anstrengend so für alle anderen so im System. Und dann muss ich vielleicht sehen, dass ich da so ein bisschen mehr Dynamik hineinbringe. Also dieses Verständnis für diese Doshas, und dann kommen ja noch die Datus dazu, die Upadatus, die Shrotas, die, ne, also wir wissen, dass Agni eine wichtige Rolle spielt. Also es ist ja nicht immer nur Vata, Pitta, Kapha.
Mm. Und ich finde, das ist Ayurveda ein Riesengeschenk, dass man da viel schneller hinschauen lernt, weil wir sind in einem Zustand und gerade jetzt, wie du sagst, diese Pitta-Phase zum Beispiel, wir sind lange in Aktivität, wir haben viel Power und oft schleicht sich dann was ein oder wir merken gar nicht am Anfang, oh, jetzt habe ich aber weniger Energie. Das ist dann das neue Normal, weil es ist eben langsam akkumuliert. Und das Ayurveda einfach so ein Geschenk, allein in der Morgenroutine, was man da erkennt, körperlich, aber auch geistig, wenn man sich hinsetzt, ein paar Minuten meditiert oder Yoga macht. Man checkt einen Körper, man erkennt, was los ist und das Ayurveda, ja, großartig.
Ja, es kann auf so einfache Art und Weise verstanden werden. Ne? Das finde ich so toll. Man kann es auch Kindern gut erklären, ja. Also, und auch für die Aufzucht der Kinder ist das ein unheimlich wichtiges Tool. Wenn ich weiß, dass ich da ein Vata-Kind habe oder ein Vata-Pitta-Kind habe oder so, dann sind die Dynamiken anders als bei einem Pitta-Kapha-Kind zum Beispiel. Ja, also, und auch was man isst und wie man was isst und all diese Bedürfnisse, um die Kinder gleich von Beginn zu stärken, dass sie auch einen Zugang zu ihrer eigentlichen Prakriti haben. Weil das ist ja das, was verloren geht in einer Gesellschaft wie in unserer, wo es ganz viel um Leistung und vergleichbare Leistung und höher, schöner weitergeht. Ich habe auch viel mit Kindern gearbeitet. Also natürlich, man entwickelt sich ja auch mit seinen Kindern weiter. Und zum Beispiel auch Essstörungen, ja, das muss man auch sagen, ganz ernst zu nehmen, das Thema bei Männchen und bei Weibchen. Und gerade in dem Alter, wie die so 13 waren oder 14 waren, wenn du ein Kind hast, das eher eine Pitta-Kapha-Konstitution hat, da kannst du keine Elfe draus machen. Ja, also jemand, der von Haus aus eher zart ist und kann immer gut, unter 90er Hüfte haben oder sowas. Die haben mir das alles erzählt. Die waren dann bei der Agentur und dann sollten sie Sport machen und weniger essen und so, ne, damit sie dort einen Vertrag kriegen und so. Und wo du dir denkst, ja, wenn ich eine Vata-Konstitution habe, werde ich immer irgendwie ein bisschen schmaler sein und dann werde ich immer irgendwie dünn bleiben und so. Ja, dafür ist auf einer anderen Ebene wenig Immunstärke da, wenig Stabilität da. Also das gibt nicht besser das Bessere, aber ich kann aus mir nichts anderes machen, es sei denn, ich werde krank dabei, ja, so. Und wenn ich dann noch einen Pitta-Anteil auch noch habe, der ja dann noch exorbitant anwächst nach 13, 14, 15 Jahren, ja, dann ist dieses sich kontrollieren können und dieses Pitta, das da rauskommt und so, das so, ich sag's mal bewusst, so geil finde, dass es das unter Kontrolle hat, dass es nicht essen muss wie die anderen und so, weißt du, was ich meine, so. Das ist eine Dynamik, die ist so schlimm, ja. Und wenn ich mein Kind darin stärken kann, dass seine Grundkonstitution genau so, wie es jetzt ist, richtig ist und dass das Kind dahin spürt und spürt, nee, das passt hier überhaupt nicht zu mir. Und da kann ich mich auch für mich einstellen, dann werde ich eben nicht Germany's Austria's Next Topmodel, ja, so, dann werde ich eben eine richtig coole Socke in irgendeinem Bereich, ja, so. Aber diese Dynamiken, die in der Gesellschaft so passieren, ich finde, die sind schwierig, um unsere Grundkonstitution zu unterstützen. Weil die Angleichung, dass alle eben ähnlich aussehen, ähnlich, ne, alle fast gleich sind. Und da geht's nicht mehr um Individualität. Und es geht nicht darum, dass wir achtsam sind und im Umgang und nicht bewerten. Nein, dort geht's die ganze Zeit permanent um Bewerten. Also das ist ja was, wenn wir jetzt sozialkritisch sein wollen, dann ist das einfach eines der schwierigsten Dinge, um uns bei unserer Grundkonstitution zu bleiben. Ja. Mm.
Danke, dass du das ansprichst. Ich finde das auch wirklich ein wichtiges Thema. Ich spreche da aus einer eigenen Leidensgeschichte, weil ich bin mit 15 in einer Essstörung gerutscht, Binge-Eating, hat mich jahrzehntelang beschäftigt, ganz massiv und meine Gesundheit beeinträchtigt und ganz viel mit mir gemacht, massive chronische Verdauungsstörungen und dieses Gefühl, immer falsch zu sein, erstmal als Wurzel. Und ich hätte mir so immer dann gedacht, wenn ich das gewusst hätte, wie unterschiedlich wir sind, ich habe mich immer zum Beispiel gefragt, war in der Schule, die anderen haben viel länger ohne Essen aushalten können und ich war immer hungrig und ich habe mir gedacht, was ist denn mit mir falsch? Und auch habe mir immer diese langen Wartebeine gewünscht. Ja, die habe ich halt nicht, aber ich wollte sie so gern haben und dann wollte ich abnehmen und habe angefangen dazu mit zu manipulieren und so weiter. Und das merke ich jetzt bei meinen eigenen Kindern, die sind jetzt 14, was das für ein Geschenk ist, dass die selber schon mit dem Prinzip des Ausgleichens arbeiten können, weil das Ayurveda ist ein ganz einfaches Wissen, wenn man das den Kindern mitgibt, das versteht jeder. Ja.
Ja, berührt mich jetzt auch gerade, muss ich sagen, wenn du das erzählt hast, weil ich glaube, ich kenne fast keine Frauen, die nicht mit Essstörungen schon zu tun hatten. Also ich auch mit 14, glaube ich, ja, bin dann auch in so einen Kinderurlaub 6 Wochen irgendwo auf eine Insel geschickt worden, ja, weg von zu Hause und dann wurde ich gemästet so ungefähr. Und ich bin so ein Tridosha, also bei mir ist es wirklich so, dass alle 3 Doshas sehr nah beieinander sind. Im Moment ist natürlich mit meinem Alter, weil über 60, ist mein Vata wird mehr. Empfinde ich aber lustigerweise als eine Erleichterung, aber damit einhergehend ist eben auch, dass ich sicherlich 10 Kilo mehr habe, als ich noch vor 15 Jahren hatte oder so, ja. Aber ich merke auch, dass ich das brauche, weil es sonst wäre ich eben, ne, hätte ich Schwierigkeiten. Und das habe ich jetzt auch als einen Teil von mir angesehen und auch akzeptiert. Aber ich habe Zeit meines Lebens immer gedacht, ich bin zu dick. Ich bin zu dick, ich hätte gerne blonde, glatte Haare gehabt, immer dunkle Locken, ja, weißt du, was ich meine? So. Yeah. Das ist eben das, was ich auch meinte mit, das ist eben kein Wunschkonzert, ja, wenn ich heute Fotos von meinen Eltern sehe, dann denke ich mir, ja, na, das ist mein Pool an Bausteinen, waren diese beiden Eltern, und daraus bin ich entstanden. Und das habe ich nun auch an meine Töchter weitergegeben mit dem Vater meiner Töchter. Und da sieht man auch nochmal wieder den genetischen Abdruck. Aber man sieht eben auch ganz klar, wie fragil die eine Konstitution im Vergleich zur anderen Konstitution ist oder aber welche Erkrankungen auch manchmal dann stattfinden. Wenn jemand mehr Kaffee hat, dann ist diese Schleimgeschichte häufiger. Ich kann mich erinnern, ich habe als Kind nur diese schleimigen Nasennebenhöhlenveralterungen gehabt, ja. Und wenn man da dieses Kafferzeitalter noch dazu rechnet, dann das Kaffer, das ich noch selber in mir hatte, also kein Wunder, dass es da Schleim gab oder so, ja. Also ich finde wirklich, dass dieses, was du sagst, dass der Ayurveda, dass der uns so viel an die Hand gibt, auch um uns selbst zu verstehen, aber auch um andere zu verstehen. Ja. Ne? Auch die Freundin, die immer zu spät kommt und immer so viel redet. Ja.
Genau. Ja. Da wird man liebevoller. Ja. Petra, was sind denn so häufige Fehlinterpretationen, die dir unterkommen, wo die Leute sie einfach selber falsch einordnen? Was erlebst du da?
Ja, eben im Zuge dessen, dass man heutzutage fast alles kann. Ne? Du kannst ja alles faken, du kannst alles irgendwie verändern. Und heutzutage, wenn du die richtigen Coaches hast, dann kannst du es ja auch schnell zu 1 Million und mehr bringen. Nicht nur Follower, sondern auch Geld und so. Also die meisten Fehlinterpretationen sind die, dass wir uns wirklich so ein bisschen die guten Sachen rauspicken. Ja, also ne, ja, ich bin voll Pitta, ich bin totaler Leistungsträger und belastbar und dann sage ich, na ja, und Pitta zeichnet eben auch aus, dass Pitta eben nicht so gut mit Kritik umgehen kann. Nö, also das stimmt bei mir nun gar nicht, ne? Also das ist ja überhaupt nicht so, ja, so, wo ich dann denke, wo der Witz ja an sich schon diese Äußerung ist. ja, also und dann eben weiter, ja, und ich bin auch so kreativ, das bin ich dann auch noch und ich kann mich total gut vernetzen mit Leuten und so und dann, ja, das ist alles richtig, jetzt kommt das und oder aber, ja, so die Zeichen sind aber diese und jene und wenn du dann eben so um die 39, 40 bist, gerade in dem Alter, brennt das Feuer eben richtig, ne? So, also ich glaube, so um die 40 So meine Erfahrung mit meinem Klientel auch um die 40, da brennt's noch mal richtig volle Wetti, bevor es dann mit über 40 auch anfängt, in diese Peri- oder Prämenopause zu gehen und wo sich die Hormone verändern, die ja auch abhängig vom Stress sind und so. Also das spielt ja alles zusammen. Aber diese Vorstellung, dass ich mir wie beim Horoskop einfach aussuche, was die schönen Dinge sind. Ja, ich bin genau das. Und es ist alles positiv. Und nur so ein kleiner Teil. Und das ist eben nicht Ayurveda. Ayurveda sagt nicht positiv und negativ. Ayurveda sagt nur, das sind Eigenschaften. Die sind nicht besser und nicht schlecht. Das sind Eigenschaften. Und wenn wir da hingehen und schauen, was ist Vata, dann ist Vata die Bewegung. Bewegung, dazu gehört Hören, also alles, was in Bewegung ist, Schall, alles, ne, so, Bewegung, aber auch Spüren, ja, so reinspüren, subtil wahrnehmen über die Haut, Tastsinn und Haut, ja, so. Also jemand, der viel Vata hat in seinem System, da wird viel gespürt, viel wahrgenommen auf einer anderen Ebene, wird auch gerne eben drüber geredet. So, also ich kann mich artikulieren und ich verbinde mich mit Menschen. Da gibt es eine sprachliche, wie soll ich sagen, Priorität. Ja, es gibt aber eben auch dieses, was man früher sagte, ist sprachlich gut, kann leicht Sprache lernen, kann sich leicht verbinden, ist gerne auf Reisen, andere Kulturen. Also das ist der Vata-Anteil in uns. Das ist nicht mal die Vata-Person, die Elfe, das Ballettmädchen oder so, sondern der Vata-Anteil in uns, der in der Bewegung sich verbindet mit anderen, ja, das ist das kann ich sehr gut wahrnehmen. Und wenn ich das eben wahrnehme, während ich merke, dass mein Darm irgendetwas verdaut, ist auch Vata. Also Vata ist auch die stärkste Kraft im Haus, ja, so, weil wenn keine Bewegung mehr da ist, dann sind wir tot. Und dann haben wir Pitta, ne? Pitta ist für alles, was wir verdauen müssen, also auf allen Ebenen aber auch. Ja, so emotional, intellektuell, dann Essen natürlich und so. Aber es geht immer ums Verbrennen.
Und transformieren.
Transformieren, genau. Und umsetzen. Also ist alles das, was ich mal verbrannt habe, hat nicht mehr die gleiche Konsistenz wie unverbrannt. Das muss mir einfach klar sein. Alles, was wir jetzt miteinander besprechen, hat mit dem Pitta, mit dem Transformieren. Wir werden hinterher andere Erkenntnisse haben, als wir sie vorm Gespräch hatten. Also das ist auch immer noch so eine ganz interessante Sichtweise. Also wir bleiben eben nicht immer gleich. Wir sind immer dabei zu transformieren. Ne? Die ganze Zeit. Also, und umso mehr ich natürlich noch einlade dazu und mich vielleicht auch überlade, also da muss ich eben auch schauen, ja, versuche ich mich anzupassen, damit dieses große Leistungsaufkommen gut funktioniert. Und was bei Pitta eben im Vergleich zu Vata nicht so sehr stattfindet, ist, weil es so viel anstrengend ist mit dem Feuer, weil ich muss es ja auch noch irgendwie in die richtige Richtung bringen, kann ich nicht zeitgleich emotional darüber sprechen. Vata kann unglaublich gut über meine Gefühle und ach und heute Morgen und doch und ich hatte Kopfschmerzen, habe mir überlegt, soll ich in die Arbeit gehen? Und Pitta denkt sich, meine Güte, entweder bleibst du zu Hause oder bist hier und dann den Pobacken mal zusammenkneifen, geht schon, ja, so. Weil das irgendwie, ne, das Feuer will verbrennen, will umsetzen, und Vata, das ist dann nicht. Also Pitta denkt sich, alles, was mich jetzt emotional so berührt, das muss ich verschieben auf eine Zeit, wo ich weniger viel verbrenne.
Na, so. Quasi in dem Fokus, in der Fokus-Time, in der Pitta-Time, da kann man nicht gleichzeitig verbinden und sich austauschen, sondern da ist man im Fokus.
Genau, so. Und das ist vereinfacht gesprochen das, was passiert und was eben unter Umständen links und rechts auch verbrannte Erde hinterlässt, weil man dann vielleicht auch mal was sagt wie, jetzt halt doch mal den Mund. Weißt du? Oder da sprechen wir morgen drüber. Und der andere denkt sich, so. Ja. Und du meinst das überhaupt nicht so. Und Pitta denkt ja auch nichts dabei und denkt sich, natürlich stehe ich jetzt aber nicht hier. Ja, so, ich habe doch nur gesagt, was ist. Ja, aber das ist dieser Fokus und das dürfen wir uns manchmal auch richtig plastisch darstellen und sagen, okay, kann nicht anders. Ist jetzt einfach High Season, geht nicht, ne, so. Und dann hast du Cover. Cover ist so zuständig für diese Stabilität, damit das alles überhaupt stattfinden kann, was so beweglich ist und verbrennt und so. Braucht es eine ordentliche Stabilität. Und da braucht es aber eben auch die Erde, auf das stattfindet. Und Cover bringt diese Stabilität und bringt aber auch so eine Fürsorglichkeit mit rein, ohne große Worte. So. Und Kaffer ist da eben auch sehr, wie soll ich sagen, sehr treu. Also dein Kaffer lässt dich nicht hängen. Dein Kaffer ist stabil und gibt dir eben die Bühne, auf der du all das, dein Vata Pitta, spielen kannst. So. Und dass wir uns dessen mal bewusst sind, dass es eben bei Kaffer eben auch manchmal schwieriger ist, das Ganze in Gange zu bringen. Ja, so. Und dass es mehr Kraft kostet, aus so einem Kafferloch rauszukommen und warum eben auch so eine Depression oder so einfach die Antwort ist auf ein sehr hohes Pitta und Vata, ja, wo die Depression sich drüber legt und sagt, so, jetzt bringen wir hier mal Stabilität rein, das Nervengewebe spinnt gerade, ja, so, jetzt machen wir hier mal dicht, ja, und dann geht nichts mehr, so, ne? Das ist deine körpereigene Hausapotheke, ist dein Kafferanteil.
Ja, ja.
Und dann denkt aber jeder, wenn ich sage, oh, du hast einen schönen Kafferanteil, und ich meine vielleicht die schönen dicken Haare und die großen Augen und die tollen Lippen und so, also dann sagt jeder gleich so, ah, denkst du, ich bin fett oder was?
Nein. Ah, ja.
Nein.
Genau.
Weißt du, Kaffer ist bei uns so verpönt irgendwie, wie eben manche dann schon sagten, irgendwie so, ja, ich habe gar keinen Kaffer. Und ich gucke die Leute an und denke,
nee, das stimmt. Schlimm.
Geht auch nicht. Also, ja. Irgendwo wirst du deinen Kaffer haben, entweder auf der psychomentalen Ebene oder du hast es eben nicht gelebt. Und dann hast du aber schon diverse Krankheiten entwickelt. Mhm. Also das ist ja dann ein Hinweis. Also wir, wenn wir auch Erkrankungen uns anschauen oder Disbalancen uns anschauen, dann sagen wir auch nicht, du hast aber das und das oder das Übergewicht, sondern wir fragen uns, warum ist das so? Mhm. Und das ist ja die viel spannende Frage, ist, warum ist das so? Warum ist das so gekommen?
Und das kann man ja auch nur im Rückblick erkennen, wenn man dann reflektiert ist, weil wir ja ganz lang brauchen, bis wir überhaupt einmal aus einer Metaebene auf uns schauen können, wenn wir aufwachsen. Wir kennen ja nur uns und wie wir ticken und das ist normal. Erst später und im Vergleich mit anderen kann man sie dann besser einordnen und erkennen. Und bevor wir jetzt weitergehen, nochmal abschließend zu dem Thema, wie erkenne ich das Prakriti in mir, würdest du sagen, auf die Tendenzen der Kindheit zurückschauen und vielleicht auf Phasen schauen, in denen es mir richtig gut geht, was macht mich da aus?
Ja, beides. Also das eine, ich glaube, es ist ganz wichtig, wirklich woanders hinzugehen, jemand anderen drauf schauen zu lassen, weil du kennst dich selber so gut, du weißt genau, wie du dich gut, ich sag's mal so, bescheißen kannst, ja. Du kannst
im guten Licht darstellen.
Du bist intelligent. Jeder kennt sich so gut und weiß, ah ja, wenn ich diesen Glaubenssatz da irgendwie so ein bisschen so, das kriege ich dann schon hin. Und ah ja, nee, wenn ich das jetzt nur ein bisschen weiter interpretiere, dann kommt das eigentlich auch so hin. Also ich meine, ich weiß ja genau, wie ich mich selber irgendwie, ne? Also deswegen woanders hinzugehen, selbst auf die Gefahr hin, dass diese Person mir nicht das sagt, was ich hören möchte, ja, sondern weil es jemand ist, der sich damit wirklich gut auskennt. Das ist eine Sache, macht immer Sinn, wenn ich es wirklich ernst nehme. Das andere ist genau das, was du gesagt hast, nämlich die Kindheit. Also ich würde mir die Eltern ansehen, und dann nochmal fragen auch, wie war die Schwangerschaft, ne, was gab's da und so. Dann auch fragen, war das Kind, was ist gewesen, die ersten Erinnerungen, das frage ich auch mein Klientel immer, wenn du von der Schule nach Hause gekommen bist, weil da haben wir meistens so die ersten Erinnerungen dran, was war dir wichtig? Ne? So, also das Vaterkind hüpft nach Hause und will was? Sich verbinden mit der Mama und erzählt der Mama ohne Ende, Mama, stell dir vor, der kleine Jakob, also du hast das Gefühl, dieses Kind kommt in die Tür rein und redet die ganze Zeit und hängt schon am Rockzipfel und braucht die Aufmerksamkeit und möchte umarmt werden und so, und dann kannst du sagen, okay, tendenziell Vater. So, dann kommt das Pitta-Kind nach Hause. Was macht das Pitta-Kind, wenn es nach Hause kommt? Ja, macht die Tür auf, zieht die Schuhe an, knallt sie in die Ecke oder legt sie ordentlich hin, damit alles ordentlich ist, rennt in die Küche und guckt als erstes in den Kochtopf. Braucht was zu essen, natürlich. So ein Peterkind braucht was zu essen. Und das Kafferkind hörst du unter Umständen gar nicht, weil das Kafferkind hat so genug von den vielen, vielen Menschen in der Schule. Mhm. Ja, das geht erstmal in sein Zimmer und legt sich aufs Bett und denkt sich, oh, wie schön, erstmal Ruhe. Ja, also da können wir schon so ein bisschen tendenziell sehen, was die Urnatur war, weil die Kinder ja noch völlig unverfälscht sind. Oder auch mal fragen die Eltern, wenn man das noch kann, die Eltern zu fragen, du, was habt ihr denn überhaupt wahrgenommen? Was war so meine Natur? Wie du sagtest, mit dem immer Hunger haben. Ja,
ja.
Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass ganz viele Mischtypen, also wir reden ja immer so von 7 bis 10 Mischtypen, 7 sind so die gefälligsten, die wir haben. Und man weiß inzwischen, dass zwischen 70% und 80%, glaube ich, Mischtypen sind. Und dann geht es nur noch darum, ist das Pitta-Vata oder Vata-Pitta? Ja? Mhm. Mhm. Oder ist es Pitta-Kapha oder ne, Kapha-Pitta eher seltener? Ja, so. Ja, also ist es dann wirklich ein reines Vata, ein sehr dominantes Vata mit über 50%, wo du auch viel Spielraum hast oder auch Pitta, ja, so. Dann eben nochmal genau schauen, in welcher Lebensphase, wie gesagt, ne, bis ungefähr 16, 17, 18, 20, je nachdem, ob du Sushruta oder Charaka dir anschaust, ne, manche sagen 16, manche sagen 18, manche sagen 20, da hast du noch die Überlastung von Kapha, dann geht's ja langsam in Richtung Pitta-Phase und dann nachher ab 50, manche sagen 60 oder 70, ja, Charaka ab 60, Sushruta ist ab 70 mit Vata. Ich glaube, das ändert sich alles, weil wir ein ganz anderes Leistungsniveau haben. Und daher müsste man das ein bisschen neuzeitlicher anpassen. Ja, so, also das wäre so mein dahin. Also das, wenn ich merke, da bin ich in meiner Kraft, da bin ich auch glücklich, da spüre ich auch mein Dharma, ja, also ne, so meine wirklichen Talente und da kann ich wirken und scheinen und so, dann glaube ich, dann bin ich gut in meiner Grundkonstitution, in meiner Prakriti.
Mm. Und dann erlebe ich ja auch, dass bei Unternehmerinnen zum Beispiel, dass die mit ihren Prakriti hadern. Vor allem solche, wo dann viel Vata ins Spiel kommt, sei es jetzt aus der Vikriti oder aus der Prakriti. Aber die dann sagen, ich hätte so gern diese durchgängige Power, diese Marathonqualität. Und dabei kann das auch wirklich für andere ein Vorbild sein, weil Menschen, die viel Vata haben, die lernen mit der Zeit, damit umzugehen und dass sie mit ihrer Energie haushalten müssen. Und ich finde, das ist gerade heutzutage, kann das echt eine Vorbildwirkung sein. Was erlebst denn du, wie dann zum Beispiel deine Klienten oder deine Schüler mit Prakriti umgehen, so im Alltag? Wie kann man das berücksichtigen?
Also was ich wirklich oft erlebe, ist, dass sie bei 5 verschiedenen Leuten waren, bis sie bei mir dann aufschlagen. Und 5 verschiedene Erhebungen hatten.
Okay.
Ja, so, also, und dann immer noch nicht das gefunden haben, womit sie sich so richtig gut identifizieren können.
Ah ja, verstehe.
Also,
weißt du, was ich meine?
Ja. Also das ist mal eine Sache. Und wenn sie mit mir arbeiten, dann müssen sie einfach mit meinem Ding arbeiten. Ja, also ich habe nicht den Anspruch, dass ich der Weisheit letzter Schluss bin, gerade wenn die Doshas sehr nah beieinander liegen. Aber ich muss ja auch immer noch schauen, wie es Agni ist. Und ich muss manchmal auch eben unangenehme Fragen stellen bei der Erhebung. Und damit wir dem auf den Grund kommen. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, mit diesen Talenten, die dir damit in die Wiege gelegt wurden, dass du diese Talente nutzt und dich nicht mit einem anderen Dosha vergleichst. Jemand, der viel Wind hat, ja, und Vata hat, wenn wir es mal so nennen, das ist anders als jemand mit viel Feuer. Das liegt schon an den Elementen. Also, das ist wie Äpfel und Birnen vergleichen. Geht nicht. Und da ihr auch also das Klientel dahin zu motivieren, daraus etwas zu machen, statt immer darüber zu luschern und zu gucken, was die besser können und was ich eh irgendwie nicht auf die Reihe kriege, was vielleicht nie passieren wird und auch nicht notwendig ist. Weißt du, sich mit sich selbst zu versöhnen und sich mit sich selbst und den eigenen Talenten zu sehen und das jetzt einfach mal wirklich raus aus diesem Vergleichstunnel, ja, sondern zu sagen, okay, daran auch vielleicht zu arbeiten. Was kann ich besonders gut? Was fällt mir leicht? Weil du weißt ja auch bei Sattva, ne? Sattva kann ernten. Also was fällt mir leicht und was, wo kann ich die Lorbeeren auch leicht einsammeln? Ne? Wo geht der Erfolg leicht? Warum soll ich denn Langstreckenläufer werden, wenn mir die Qualitäten fehlen? Ich meine, wo ist da der Antrieb? Warum soll ich das tun? Ne? So. Und jemand, der viel Vata hat, der probiert einfach irrsinnig gerne viel aus. Ne? So. Und dann ist man vielleicht in allem nicht besonders gut, aber man hat Spaß.
Mhm. Ach, super, dass du das sagst. Ja, weil die hadern aber manchmal so. Ja, aber ich darf doch nicht 3 verschiedene Dinge machen. Das macht doch keiner. Da kann man doch nirgends erfolgreich sein. Aber es hat seine Qualität für die Person, ja.
Ja. Mhm. Und wenn ich hatte ja nun deinen Podcast gehört mit den Planungen, ne? Weil ich fand das auch so spannend, weil es war eine gute Vorbereitung jetzt für unser Gespräch. Und also ich, wie gesagt, na, ich bin jetzt über 60, ich bin dann Tridosha. Ich habe immer dieses Thema gehabt, ich musste mein Vata glücklich machen, mein Pitta glücklich machen und mein Kapha glücklich machen.
Wow. Mhm.
So. Ich habe auch alle Erkrankungen gekriegt, wo immer diese Doshas mit reingespielt haben. Alle 3. Ja, sie waren immer, weil es auch so schwierig ist, sie irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Jetzt bin ich aber natürlich ein bisschen Vata-lastiger. Und dann, wie du so gesagt hast, ja, mit der Planung und dann macht man das so und so und so und so und so. Und dann habe ich gedacht, oh, echt jetzt? Das ist ja überhaupt kein Spaß. Weißt du? Du kannst dir vorstellen. Ich meine, uns unterscheiden jetzt, was, wenn ich 25 Jahre oder sowas, ja, so. Und das ist einfach, das ist was anderes. Wenn ich zurückdenke, wie ich um die 40 war, da hatte ich noch nicht mal mein zweites Kind. Da habe ich damals mich gerade selbstständig gemacht mit Ayurveda. Natürlich bin ich bei all den großen Meistern gewesen. Zum Schluss hatte ich beide Kinder unterm Arm, damit ich das alles noch irgendwie ableisten kann, ja. Zeitgleich ist mein inzwischen Ex-Mann ist irgendwie Geschäftsführer geworden, habe ich 12-Gänge-Menüs gekocht, bin im kleinen Schwarzen und so, sah immer toll aus und heute denke ich mir, boah, echt jetzt, das habe ich alles geschafft, wie habe ich denn das geschafft, ja, so. Aber das ist dieses Feuer, das dich so antreibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir bei all dem, was wir so machen, aber den Spaß nicht verlieren. Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist es eine Aufgabe. Dann ist es etwas, wo du dich wirklich anstrengen musst. Natürlich muss man mal eine Prüfung machen, dann ist das eine Aufgabe, dann muss es sich anstrengend anfühlen. Ja, dann hast du das gelernt, hast abgeschlossen. Aber wenn sich dein Leben anstrengend anfühlt, dann bist du nicht in diesem Flow drin. Dann ist es eher Widerstand als mit zu fließen, ja, so. Und Vata, der Vata-Anteil in uns hat einfach auch gerne Spaß. Der Pitta-Anteil in uns, der will was erreichen. Der sagt, oh ja, hier noch, so und jetzt mache ich hier noch und dann mache ich hier noch diesen hier und so. Ich war gestern auch mit einer jüngeren Freundin beim Gehen und die erzählt dann, wie viel sie irgendwie, ne, so an Workouts macht und so. Und ich denke mir, ja, ich habe auch mein Leben lang Sport gemacht, aber also 3-4 Mal die Woche wäre mir jetzt echt zu anstrengend.
Ja, ja.
So, ne?
Das heißt, im eigenen Prakriti-Leben, das fühlt sich an, wie man ist im Flow. Es geht leicht. Man macht sich nicht selber die Hürden rein und ich muss den anstrengenden Bergweg nur nehmen, sondern ich kann ja einfach geradeaus die Straße gehen, so ungefähr. Und das heißt auch, wenn man das weiß, wenn man sein Prakriti kennt und die Qualitäten, dann fällt es an, leichter sein Alltag, sein Umfeld zu gestalten, auch das eigene Business so zu gestalten. Was ist da deine Erfahrung?
Ja, ich meine, das hindert dich natürlich nicht daran, trotzdem irgendwo in so einen Verbrennen-Modus zu kommen. Weil wir ja nicht alleine auf der Welt sind, sondern weil wir eben auch mit Leuten zu tun haben. Das reichen ja manchmal die eigenen Eltern. Ja, mit brotlose Kunst und anderen Dingen. Ja, warum hast du denn jetzt das Festangestellte aufgegeben? Was machst du jetzt? Aloe Vera oder was machst du? Ja. Oder so, oder Leute, die du auf einer Party kennenlernst und dann irgendjemand kündigt dich an und sagt, ah, das ist Petra, die Yoga-Lehrerin. Und die wissen dann nicht, was sie mit dir sprechen sollen, weil du Yoga-Lehrerin bist. Außer, dass sie vielleicht eine Asana mal irgendwie gemacht haben oder so. Und du denkst dir, das macht mich ja nicht aus. Ne? Also das macht mich nicht aus. Also wenn die Menschheit dahin geht, dass sie sich nur noch definieren über irgendwelche Headlines und irgendwelche tollen fancy Bezeichnungen von Tätigkeiten, Key Account Manager. Ich war vorher internationaler Key Account Manager in der Medizintechnik. Ja, das ist natürlich was.
Wow.
So, weißt du? Und dann auf einmal kam ich auf die Idee, mich selbstständig zu machen im Zuge der Kinder und anderer Dinge. Und weil ich so begeistert vom Ayurveda war. Aber es ist ja auch so, dass du irgendwann merkst, du verbrennst sonst. Also gerade in dieser Phase um die 40, wo wir uns vielleicht nochmal neu ausrichten, wo wir genug davon haben, immer nur abzuleisten, speziell Frauen auch, ne? In dieser Doppelbelastung mit Haushalt, Kinder und dann noch toll performen und dann Teilzeit und so. Und dann gehst du vielleicht in die Selbstständigkeit und natürlich weißt du noch nicht, wie du das alles wuppen wirst und so. Aber das macht doch auch das Leben aus. Also, willst du wirklich eben immer den gleichen Trott machen und da ist überhaupt keine Entwicklung drin? Aber jemand, der mehr Vata hat, der hat natürlich mehr Zweifel. Jemand, der mehr Pitta hat, der macht das, auch wenn er nur 50% Wissen hat von demjenigen, der Vata ist. Also Pitta geht raus und geht auf die Bühne und erzählt was und während die so spricht und kann auch Monologe halten und kann die Bühne bespielen und so. Und Vata steht davor und denkt so, boah, das will ich mich gar nicht trauen irgendwie und so. Ne? Und manchmal aus dieser Komfortzone rauszugehen, bedeutet eben auch, dass wir uns weiterentwickeln können. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Neben all diesen Kenntnissen von, wer bin ich? Was ist meine Uressenz? Und ich glaube, das ist eine gute Übung mal zu machen. Schreib dir mal auf, was du weißt, was du richtig gut kannst. Und das muss nicht sein, was andere als toll finden, sondern nur du. Also zum Beispiel, du kannst richtig gut dich mit Menschen verbinden. Ne? Du kannst tolle Strukturen schaffen dafür, dass sich Menschen wohlfühlen. Das kannst du richtig gut. So. Und das ist doch was. Damit kann man doch was anfangen. Ja. Jemand anderes kann den anderen vielleicht besser in die Hände spucken, damit die besser arbeiten. Das ist nicht so dein Zugang. Ja. Aber das muss man ja auch nicht miteinander vergleichen. Also, ne, so einfach zu sagen, ich kann diese Dinge besonders gut und die möchte ich auch kultivieren. Ich möchte, dass das ein Teil meiner unique selling points sind, dass ich eben genau spüre, was jemand anderes eben gut braucht oder dass ich einen guten Rahmen bieten kann für tolle Gespräche oder eben auch für ein gutes Business, dass eben wirklich über dieses normale, ich sag dir, wie es geht, Business hinausgeht, sondern ich sag dir eben, was du mit deiner Grundkonstitution und deinen Talenten, ja, mit deinen Talenten auch kannst. Ja, so. Also, selbst wenn du die Sprache noch nicht super sprichst, du sprichst sie einfach. Weißt du, das ist was. Das ist aber nicht messbar. Ja, solange du nicht sagen kannst, ich verdiene so und so viel x-tausend Euros im Jahr. Das ist immer so der messbare Erfolg. Und ich glaube aber, es gibt einen Erfolg dazwischen und es gibt auch in dieser Selbstständigkeit, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, wie ich mich selbstständig gemacht habe, ja, damals vor über 20 Jahren in Wien und um Wien herum. Da war wirklich Ayurveda noch gar nicht bekannt und ich war einfach so beseelt davon. Ich habe so gedacht, das ist jetzt voll meins. Ich wusste das. Ich wollte massieren, das war mir immer so ein Ding, also, ne? Ich wollte unbedingt sowas machen, ja, so. Und dann hatte ich mal 2 Kunden im Monat, dann mal 4 Kunden im Monat, dann bin ich beim Hans Rina und der Irene Rina im Studio gewesen in Wien, habe da noch mitgearbeitet, habe ganz, ganz viel gelernt und so. Und dann lief das irgendwie nach 3, 4, 5 Jahren, lief es richtig gut. Und dann gab es aber immer Phasen zwischendrin, wo es irgendwie so abflachte. Und in diesen Abflachphasen habe ich immer sofort, habe ich Zweifel gehabt. Also, oh ja. Es ist abgeflacht, das, kennst du das? Dann hast du mal so eine Woche nichts zu tun gehabt und hast gesagt, oh shit, funktioniert nicht mehr. Ja, so sofort, ja, weißt du, und das, yeah, da habe ich dann gemerkt, das sind Sachen, die habe ich von zu Hause gelernt, ja, so Sicherheit, finanzielle Sicherheit und du brauchst immer so und so viel und so. Und dann habe ich auch ausgeblendet, dass ich die Wochen vorher so viel gearbeitet hatte und so viel Geld verdient hatte, dass es gut noch für die nächsten 3 Wochen auch noch gereicht hätte. Ich habe einfach nur in diesem Ist-Zustand gleich mal die Panik geschoben, immer wieder mal. Und damals bin ich auch regelmäßig in so ein Coaching gegangen und die hat dann zu mir gesagt, so geh mal davon aus, dass immer dann, wenn sowas ist, und das würde ich euch eben auch mitgeben wollen, dass du dich dann gerade weiterentwickelst. Und während du dich weiterentwickelst, kannst du unmöglich auch noch Kraft für andere aufbringen.
Mm, großartig.
Und da habe ich gedacht, das passt richtig gut. Also stell dich einfach auch darauf ein, dass es nicht permanent nach oben geht. Ne? Und wenn sie auch alle sagen, hier, komm in meine freie Masterclass und daher passt das nur. Und dann verdienst du 1 Million. Ich denke mir immer, ich muss wirklich so dämlich sein, dass ich in diesen über 20 Jahren und wirklich, ich glaube, ich weiß ganz viel und verstehe den Ayurveda richtig gut, dass ich das noch nicht zu 1 Million gebracht habe. Also ehrlich, ich mal Follower, ja so. Und ich mir aber immer denke, nee, muss ich noch nicht. Ja, so, also ich habe mich weiterentwickelt und ich glaube, das dürfen wir bei all dem performen und was wir so erreichen wollen, das dürfen wir nicht vergessen. Es geht auch immer noch um uns und um unser Leben und um ein gesundes Leben, ja, in diesem gesunden Leben etwas bewirken zu können. Ich glaube, das ist, geht über die Prakriti und Vikriti einfach hinaus.
Ja, und diese Energie, in der man da ist als Unternehmerin, ich finde, das ist ja auch eines der härtesten Lektionen, weil das Unternehmen ist wie ein Spiegel und es ist gleichzeitig auch so ein, es ist wie Kinder haben, man kann sich mit Unternehmertum wahnsinnig entwickeln, weil dir das alle Muster aufzeigt, alle Glaubenssätze, die nicht hilfreich sind und vielleicht was Versöhnliches jetzt noch zum Abschluss. Ich finde, je älter wir werden, desto leichter fällt es uns auch, in unsere Urnatur zu kommen und zu dem zu stehen, wie wir sind, was wir mitbringen und auch zu erkennen, dass wir ja was mitbringen, ohne dass man was tun muss, ohne was geben muss, einfach nur durch unser Sein, durch unsere Präsenz. Wir haben ja alle was mit in unserer Lebenserfahrung, in unserer Ausstrahlung, in dem, was wir einfach anderen geben können. Da muss ich noch gar nicht die Tools und Methoden auspacken, sondern einfach nur da sein, zuhören. Und es kann schon ganz viel Geschenk sein für andere.
Ja, und trotzdem habe ich eben auch einen Teil selber in der Hand. Also die Selbstverantwortung finde ich auch nochmal ganz wichtig, weißt du, gerade wenn wir auch übers Alter sprechen. Also das eine ist, dass wir natürlich, wenn wir älter werden, werden wir ja auch dünnhäutiger und das Vata nimmt zu. Dadurch sind diese ganz feinen Schwingungen für uns auch viel schneller greifbar und wir können das auch zuordnen, weil wir eben so viele Jahre Lebenserfahrung haben. Da können wir auch nicht drüber hinweghüpfen und sagen, ja, den Weg muss man gehen, diese 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, was auch immer es ist. Das können wir nicht rausnehmen. Aber ich habe eben auch ein Stück weit die Dinge selbst in der Hand. Ne? Was für eine Lebensführung habe ich? Wie gestalte ich meinen Tag? Mit was beschäftige ich mein Gehirn? Ja. Und ja, also so ganz wichtig, also mit diesem Overload und mit all diesen Dingen auf Social Media und so, dich da mal aktiv dann auch rauszunehmen und zu sagen, das ist nicht, also das interessiert mich jetzt einfach mal nicht, so, sondern wirklich auch bei mir zu sein, weil diese permanente Ablenkung, und das weiß man eben auch, das tut einfach was mit uns und tut auch etwas mit unserer Unterscheidungsfähigkeit und man kann ja jetzt ganz schwer noch unterscheiden, ist das real oder ist es nicht real? Und da braucht es den Hausverstand, glaube ich, noch mal mehr, als wir uns das alle vorstellen können. Ja, es ist manchmal gut, den guten alten Hausverstand rauszuholen und zu sagen, also jetzt komm, lass dich davon mal nicht mal irritieren und vom Weg abbringen.
Und ja, für den Hausverstand braucht's, glaube ich, auch die Erdung. Die ist so wichtig, dass wir bei uns sind und auch dieses angedockt sein. Also mit uns im Innen, im Außen, wir sind ja nicht nur der Körper, einfach vertrauen, dass da ein Wissensstrom ist, auf den habe ich Zugriff, wenn ich bei mir bin. Und je mehr ich im Außen bin und viele Eindrücke habe, dann bin ich so zerstreut im Geist, da da fehlt einem dann die Intuition und der Hausverstand leidet drunter.
Stimmt. Das ist ein schöner Abschluss.
Petra, habe ich dir noch, magst du noch was erzählen, was ich dich noch nicht gefragt habe oder abschließende Worte zu dem Thema?
Ich habe, jetzt hatte ich so viel irgendwie, ich gucke jetzt mal ganz kurz drüber. Gesellschaft hatten wir schon, Bewusstsein, ich glaube, das ist eben, ne? Das sich bewusst machen, und das ist das, was du jetzt auch schon sagtest, das geht nur, wenn ich wirklich bei mir bin. Und dass ich gut unterscheide zwischen den Informationen, die auf mich hineinkommen über eine große Oberfläche. Das ist wie so ein Dreieck, ne? Du hast oben die große Oberfläche, da kommt ganz viel Information, sei es über Google, in World Wide Net und sonstige Sachen. Und dann filtert ja jeder Mensch auch unterschiedlich. Und dann filterst du das ab in Wissen. Und dann filterst du das Ganze vom Wissen, das du gesammelt hast über all deine Lebensjahre, nochmal in dein Wisdom, also in deine Weisheit. Und das finde ich ein schönes Bild. Dann bleibt unten in diesem Trichter irgendwie unten noch so eine Essenz. Und ich glaube, das ist unsere innere Weisheit und unsere eigene Spiritualität. Da muss ich auch nicht noch irgendwie mit dem Räucherstäbchen durch den Raum hüpfen oder so, sondern na, so. Und das ist das, was du auch eben gerade so beschrieben hast. Dann habe ich so einen Anschluss an ein höheres Selbst, ne, an Atman, an mein höheres Selbst. Und dann wird es einfach spannend. Und ich glaube, das ist noch vielleicht ein guter Abschluss. Es gibt Jahre im Leben, wo wir sehr produktiv sind. Und manchmal weinen wir denen auch hinterher. Also gerade wenn man dann so über 50 und auch über 60 ist und dann eben auch denkt, oh, wann ist das passiert, wenn man so in den Spiegel guckt und so. Ja, so. Aber es gibt eben auch diese Essenz von Weisheit, die in einem dann reift und wo einem viele Dinge dann einfach auch egal sind. Also wo ich dann auch sage, das ist mir wirklich egal. Und wenn es eben heißt, dass das neue oder das neue 60 sieht aus wie 40, denke ich mir, nee, das darf man gerne sehen, dass ich über 60 bin. Muss nicht aussehen wie 40. Es gibt andere Frauen, die sind 40. Was sollen die denn denken, wenn sie, also irgendwie müssen die Dinge auch real bleiben und realistisch bleiben. Und ich finde, wir dürfen auch Mensch sein. Wir müssen uns nicht permanent optimieren, um dass wir irgendwelche Filter gut passen, sondern ich würde jedem Menschen von uns wünschen, dass wir gesund alt werden können und dass wir unsere Essenz, nämlich dieses kleine bisschen eigener Weisheit und eigener Spiritualität, dass wir die irgendwie wahrnehmen und damit gut leben können. Und dann haben wir auch nachher vielleicht einen schönen Übergang in die nächste Dimension. Ja, das wäre so meine Vorstellung zumindest.
Oh, schöner Abschluss. Jetzt haben wir einen großen Bogen gespannt. Von der Geburt zum Tod.
Genau, hatten wir das nicht so geplant? Nee, hatten wir nicht geplant. Nein. Ja, das ist mir auch total lieb so, dass wir das so gemacht haben. Ich sage herzlichen Dank dir, liebe Ursula, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich immer, dass wir, wenn wir uns begegnen, ja, so.
Auf meiner Seite auch, ja. Dir auch herzlichen Dank, Petra, für deine Zeit, fürs Teilen von deinem Wissen, für die Inspiration. Ich glaube, das war jetzt ja richtig spannender Talk. Danke dir sehr.
Wenn du nach dem Hören Lust bekommst, deine Prakriti bestimmen zu lassen und dich näher mit dem Thema zu beschäftigen oder eine ayurvedische Beratung suchst, dann schau in den Shownotes, da ist die Website von Petra verlinkt. Sie gibt auch Online-Beratungen. Danke, dass du heute hier warst und bis zum Schluss dran geblieben bist. Ayurveda hat mich verändert. Nicht nur mich als Mensch, sondern auch als Unternehmerin. Irgendwann habe ich verstanden, dass was ich über meine Urnatur lerne, das verändert auch, wie ich mein Business führe, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich kommuniziere, welche Energie ich nach außen trage. Wenn du selbstständig bist und dich das anspricht, dann möchte ich dich einladen, tiefer einzusteigen. Auf meiner Website gibt es ein kostenloses Workbook, Blogartikel und alle businessrelevanten Podcast-Episoden gesammelt an einem Ort. Und wenn du spürst, dass du diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, ich begleite UnternehmerInnen im 1:1. Der erste Schritt ist ein offenes Kennenlerngespräch, kostenfrei, ohne Druck.
Du findest dazu alles auf www.feuerherd.at. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.